Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum Energate News Update. Wir zeichnen mal wieder an einem Donnerstagnachmittag auf, am 7. Mai, und die Folge erscheint am 8. Mai, also am Freitag. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Ron Heinen und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Und eigentlich wie auch in den letzten Folgen, gucken wir mal wieder drauf, was die Bundesregierung so treibt. Ja, wir haben einige Monate gewartet, bis verschiedene Gesetzgebungsverfahren endlich richtig angestoßen sind. Und jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Wir haben letzte Woche schon ein schönes Update dazu geliefert und wir haben unter anderem über die Eckpunkte zum Gebäudemodernisierungsgesetz gesprochen. Seit dieser Woche liegt jetzt ein Referentenentwurf vor, Carsten, und der bringt vor allem eines mit sich, was vorher noch lückenhaft war, nämlich es gibt jetzt Zahlen zur Biotreppe. Endlich hat man da was Konkretes in der Hand, und so richtig überraschend ist es gar nicht, weil eigentlich sind es gar keine neuen Zahlen.
Eigentlich nicht. Eigentlich sind das bekannte Zahlen, wenn man sich das ehemalige Gesetz anschaut. Also die Biotreppe, bekannt war ja bislang, dass sie starten soll mit 10% klimafreundlicher Brennstoffe ab 2029. Danach, und das wussten wir eben bislang noch nicht, soll es ab 2030, also ein Jahr später, schon auf 15% gehen, 2035 auf 30% und 2040 auf 60%, immer mindestens, darf also auch mehr sein. 2045 kommt nicht vor, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und diese Zahlen, die kennt man aus dem alten Heizungsgesetz. Da waren es genau dieselben Vorgaben, nur mit einem Unterschied. Der Einstieg bei dem alten Gesetz lag bei 15%. Der ist also nun niedriger, aber wie gesagt dann 2030 auch schon bei 2015. Also diese alte Biotreppe, muss man dazu sagen, die war nur als Übergangsphase für Öl- und Gasheizung gedacht, die vor Abschluss der kommunalen Wärmeplanung neu eingebaut werden. Also betraf eben nur einen Teil des Ganzen. Jetzt ist es ja ein fester Bestandteil dieses neuen Gebäudemodernisierungsgesetz mit der neuen Abkürzung GMOD-G. Und ja, ansonsten wussten wir ja vieles schon aus den Eckpunkten zu dem Gesetz.
Aber ich finde es spannend tatsächlich, dass du nochmal darauf verweist, dass es diese Zahlen auch schon im vorhergehenden Gebäudeenergiegesetz gab, weil ich kann ehrlich zugeben, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also es ist jetzt gar kein großer Unterschied. Genau diese Pfade, diesen Aufwuchs, 15%, 30%, 60%, die an grünen Gasen dann beigemischt sein muss oder im Tarif integriert sein muss, wer künftig noch eine Gasheizung betreiben will. Mir war es gar nicht so klar, dass das noch im Gebäudeenergiegesetz auch geregelt war. Dort, wie du sagst, natürlich als Ausnahme, ja, für einen ganz speziellen Fall. Jetzt soll es ja eigentlich so zum großen Regelfall werden. Steht natürlich auch noch ein großes Fragezeichen dahinter, ob das wirklich passiert, weil wir wissen natürlich überhaupt gar nicht, was diese Tarife dann kosten werden. Und die ganze Sache hat ja aus Sicht derjenigen, die gerne dann eine neue Gasheizung einbauen wollen, einen großen Haken, nämlich zumindest dort, wo Vermieter und Mieter aufeinandertreffen, dass die sich dann die Kosten für Netzentgelte, CO2 und diesen Bioanteil eben teilen müssen. Da hattest du ja auch schon darüber berichtet, dass die Wohnungswirtschaft das ganz schön kritisch sieht.
Genau, also das sind die Sachen, die wir ja schon aus den Eckpunkten kennen oder beziehungsweise die kurz danach noch geeint wurden zwischen SPD und Union. Die Kostenregelung für Mieter und Vermieter. Eigentümer tragen künftig 50% der Mehrkosten an den Gasnetzentgelten, an den CO2-Kosten und an den Kosten der Biotreppe. Diese Regel gilt aber nur bis maximal 30% der biogenen Brennstoffanteile, also da auch schon wieder eine Einschränkung. Ja, die Immobilienwirtschaft ist da gespalten darüber, wie man das Ganze so findet. Ansonsten, wie gesagt, haben wir die Regelungen, die vorgesehen waren, die bisherige 65% Regelung für erneuerbare Wärme, die entfällt vollständig, also das Heizungsgesetz wird abgeschafft. Unter diesem Label läuft es ja. Das Betriebsverbot für Gasheizkessel, die älter als 30 Jahre sind, das wird gekippt. und der Paragraph 72, der wird zurückgenommen. Also die Vorgabe, dass Heizkessel nur bis Ende 2044 überhaupt mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Also das Aus vom Aus für fossile Heizungen steht drin. Ansonsten haben wir dann noch die Grüngasquote oder Grüngas- und Grünheizölquote für die Inverkehrbringer von Erdgas und Heizöl mit 1% ab 2028. Da wissen wir auch noch nicht mehr über den Aufwuchs.
Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Also es wird jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht und das Gesetz soll ja dann demnächst auch schon im Bundeskabinett sein. Allerdings eben ohne einen ganz wesentlichen Bestandteil. Auch das war zwar schon bekannt, dass die Regelungen zur Grüngasquote erst dann bis zum Sommer hin geregelt werden sollen. Aber man muss es nochmal erwähnen, dass es natürlich irgendwie ein Gesetz ist, dem eine wesentliche Stellschraube fehlt und dem Gesetz fehlt auch in der jetzigen Form schon ja irgendwie eine Zielsetzung für das Jahr 2045 bei der Biotrepper. Du hast es gerade schon angedeutet. Das ist dann nochmal ein Unterschied zu dem vorherigen Gebäudeenergiegesetz. Da war klar geregelt, 2045 sind wir dann im Prinzip bei 100% grünen Gasen, weil das Ziel der Klimaneutralität erreicht werden will. Von 2045 steht jetzt im Referentenentwurf nichts mehr.
Nee, das fehlt an der Stelle und es fehlt ja im Prinzip auch dadurch, dass der Paragraph 72, den ich vorhin erwähnt habe, gestrichen wurde. Das Aus für fossile Heizungen, das gibt es jetzt in dieser Form nicht. Jetzt haben wir natürlich das Ziel der Klimaneutralität 2045 explizit im Klimaschutzgesetz und das gilt. Da fragt man sich aber trotzdem, warum wird das jetzt so rausgenommen, muss man ja quasi sagen, aus dem neuen Entwurf. Ist da nicht jetzt plötzlich ein Widerspruch zum Klimaschutzgesetz? Das Bundeswirtschaftsministerium betont ja immer, nein, wir stehen zu den Klimazielen und zur Klimaneutralität 2045. Aber irgendwie erscheint das trotzdem seltsam, hat entsprechend auch sofort Kritik hervorgerufen und ja, dieses Narrativ, dass dort hier gegen die Klimaschutzziele gearbeitet wird, unterstützt sowas natürlich. Also man muss dazu sagen, das Gesetz ist in der Länder- und Verbändeanhörung, aber auch noch in der Ressortabstimmung. Also regierungsintern noch nicht komplett geeint. Da kann auch was passieren. Deswegen ist es spannend, jetzt dann zu gucken, wenn der endgültige Kabinettsbeschluss vorliegt, ob das tatsächlich dabei bleibt oder ob die SPD sagt, nee, im Moment mal, soll angeblich nächste Woche dann im Kabinett sein. Da müssen wir nochmal genau drauf schauen.
Aber also na, man kann natürlich aus zwei Richtungen drauf gucken. Einerseits, wenn man sich jetzt die Prozentziele für die Biotreppe anguckt, geht es dann von 2030 auf 35, also innerhalb von 5 Jahren von 15 auf 30%. Dann 5 Jahre später von 30 auf 60% ist natürlich schon ein Riesensprung. Könnte man natürlich sagen, naja, 2045 kommen dann nochmal 40% dazu. Da setzt sich irgendwie dieses Wachstum zwar irgendwie fort, aber trotzdem, ne, es ist so ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass da nichts drinsteht. Du hast gerade gesagt, naja, das Bundeswirtschaftsministerium hat ja jetzt wiederholt betont, dass man sich zum Ziel der Klimaneutralität bekennt. Aber es ist eigentlich schön formuliert, weil du sagst, das Ministerium, weil die handelnden Personen im Ministerium, also Staatssekretärin Gitta Connemann oder eben auch die Ministerin Katharina Reiche, die haben in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder deutlich gemacht, dass sie das Ziel der Klimaneutralität so persönlich anders sehen. Da gibt es ja verschiedene Vorschläge, entweder auf das Jahr 2055 zu gehen, so wie es auch auf EU-Ebene geregelt ist, oder dass man vielleicht sogar sagt, Klimaneutralität, das sind auch 90%, das muss doch irgendwie ausreichen. Und auch der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Lenz, bei uns beim Energate-Forum klar gemacht, dass er das Ziel der Klimaneutralität 2045 für völlig unrealistisch hält. Also von Unionsseite wird da schon massiv dran gerüttelt.
Ja, dazu passt eine kleine Anekdote oder ein bekanntes Detail. In der ersten Version dieses neuen Entwurfs stand noch der Satz, klimaneutraler Gebäudebestand bis zum Jahr 2050 wird angestrebt. Also 2050 statt 2045, wie kann das denn jetzt passieren? Laut Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums war das ein Versehen. Und es war einfach ein Satz, der aus einem alten Entwurf von 2019 stammt. 2019, also das ist die vorletzte Regierung. Ein bisschen seltsam. Das wurde natürlich korrigiert in der Version, die jetzt in die Länder- und Verbändeanhörung gegangen ist. Aber ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn Frau Reiche parallel auf irgendwelchen Konferenzen 2050 in den Mund nimmt.
Ja, dazu habe ich eine ganz kleine Anekdote. Ich war diese Woche in Göttingen bei der Göttinger Energietagung. Dazu werden wir gleich auch noch was sprechen. Aber genau zu diesem Punkt gab es dann unter vorgehaltener Hand den kleinen Spruch, es gäbe dann den Rückfall in die energiewirtschaftliche Steinzeitalter. Also ich glaube, das Thema ist ganz akut und es wird sehr kontrovers diskutiert. Und ich glaube, da gibt es schon sehr viele Vorbehalte, ob das denn alles so aus Versehen passiert. Es gibt ja auch einige andere Beispiele in der vergangenen Zeit, wo solche Sachen zurückgenommen wurden. Ich möchte an das Aus vom Verbrenner aus erinnern und so. Also so sich an Ziele halten, das ist ja nicht immer so gegeben, dass das dann auch wirklich eingehalten wird.
Zumal bis zum Jahr 2045 ja noch ein paar Bundestagswahlen stattfinden werden. Also da darf man tatsächlich gespannt sein, wie diese Diskussion dann im gesamtwirtschaftlichen und politischen Kontext dann noch weitergeführt wird.
Eine kleine Anekdote möchte ich auch noch dazu
führen. Tag der Anekdoten
Tag
heute.
Tag der Anekdoten oder ein kleines Detail auch von dem Berliner Energietag, von einer Veranstaltung mit der Heizungswirtschaft. Die haben ein bisschen rumgerechnet und sind zu dem Schluss gekommen, dass auch beim optimistischen Szenario mit einem sehr starken Wärmepumpenausbau 2045 noch 5 Millionen Gasheizungen laufen werden. So oder so. Die müssten dann ja eigentlich Klimaneutralität mit klimafreundlichen Gasen, Biomethan betrieben werden. Das ist dann wiederum die Frage, haben wir genug und so weiter, schließt sich alles an. Aber jetzt passt eben dazu, dass wir da an dieser Stelle eine Aufweichung sehen, ganz so streng schaffen, wollen wir es vielleicht nicht halten, vielleicht schaffen wir es einfach nicht. Man darf gespannt sein, ob 45 bleibt.
Das ist eine Diskussion, die uns hier sicherlich noch öfter beschäftigen wird. Und du gibst das Stichwort Berliner Energietage. Da wollen wir gleich auch nochmal darüber berichten, weil wir haben dort auch eine Veranstaltung gemacht. Aber bevor wir über unsere Veranstaltung bei den Berliner Energietagen sprechen, geben wir nochmal ab für eine Information zu einer anderen Energietveranstaltung.
Der Industriestandort Deutschland steht unter Druck. Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erfordert die Transformation enorme Investitionen in neue Technologien. Umso wichtiger wird eine vorausschauende und flexible Gestaltung der Energieversorgung. Wie lassen sich Energiekosten senken? Welche Optionen gibt es für eine wettbewerbsfähige und zugleich grüne Energieversorgung? Und welche Impulse kommen aus Politik und Regulierung? Diesen Fragen widmet sich das Energate-Forum Industry Meets Energy am 20. Mai in Essen mit hochkarätigen Podiumsdiskussionen und Praxisbeispielen aus Industrie- und Energiewirtschaft. Melden Sie sich jetzt an unter energate-events.de/p/energate-forum. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Dann sind wir wieder zurück. Wir haben es gerade gesagt, in dieser Woche fanden die Berliner Energietage statt. Ein großes energiewirtschaftliches und auch energiepolitisches Treffen in der City West von Berlin. Und wir haben dort auch eine Veranstaltung gemacht, und zwar zum neuen Kraftwerksstrategiegesetz, das auch den Kapazitätsmarkt einleitet. Es hat einen komplizierten Namen, machen wir es einfach kurz, Strom-VKG. Und wir haben dort Gäste von Uniper, von EcoStore, vom VKU und von Aurora Energy Research da gehabt. Wir haben diskutiert, wo geht die Reise hin bei der Erzeugung. Carsten, ich habe moderiert, war auf der Bühne ordentlich involviert. Du warst im Publikum, hast zugehört. Es gab ja vorher wirklich eine heftige Auseinandersetzung zwischen eigentlicher Kraftwerks- und Speicherbranche. Wir hatten jetzt sowohl einen Vertreter
der Kraftwerksbetreiber als auch der Speicherbranche auf der Bühne. Es ging nicht ganz so hitzig zu, weil in einzelnen Punkten war man sich auch einig, aber in manchen auch nicht.
Ja, es war eigentlich erstaunlich einig an stellenweise. Vielleicht auch dadurch, dass Felix Mattes vom Öko-Institut mit seiner Keynote am Anfang den Ton gesetzt hat. Aus seiner Sicht gibt es weitestgehend Konsens. Wir brauchen Versorgungssicherheit, wir müssen Spitzenlastabdeckung gewährleisten und trotz Flexibilität und Speichern brauchen wir langfristig eine gewisse Anzahl von steuerbaren Kraftwerken. Und da bezeichnete er die jetzt auszuschreibenden 10 GW neuer Gaskraftwerke eigentlich als No-Regret-Maßnahme. Also damit kann man nichts falsch machen. Und diesen Disput, den wir in der Vergangenheit hatten, jetzt in jüngster Zeit zwischen, ja, sagen wir mal, erneuerbaren Speicherbranche auf der einen Seite, auf der anderen Seite eher die Gasfreunde, um es mal so zuzuspitzen, bezeichnete er als Kulturkampf und von dem müsse man jetzt mal wegkommen. Da gab es relativ viel Zustimmung, hatte ich das Gefühl, dass eigentlich alle sagten, okay, jetzt mal die 10 GW und das ist ja auch in Ordnung, wenn jetzt mal die Batteriespeicher da noch nicht dabei sind und danach wird es ja geöffnet.
Eigentlich gab es da auch relativ viel Nicken. Auch Georg Gallmetzer, der Geschäftsführer des Speicherbetreibers EcoStore, legt an der Stelle Pragmatismus an den Tag und sagt auch, es ist klar, zu einem gewissen Maß brauchen wir auch Kraftwerke. Allerdings wurde es dann, glaube ich, doch schon auch so ein bisschen hitzig, auch wenn so schon auf einer sehr sachlichen Basis. Aber man hat schon auch gemerkt, dass es Georg Gallmetzer wurmt, wie vielleicht die Reise weitergeht. Weil da gibt es, glaube ich, einige Faktoren, die schon in die Richtung gehen, dass man zwar jetzt sagt, okay, die ersten 10 Gigawatt, vielleicht dann auch nochmal ein nächster Schub an Kraftwerken, die werden schon kommen. Aber in der Perspektive brauchen Speicher faire Chancen, um sich durchsetzen zu können. Und mein Eindruck war schon, dass er deutlich gemacht hat, das sieht er eben nicht. Und er sagt ganz einfach, die Speicher kommen sowieso. Wir haben ja diesen Speicherboom und er sagt, die Speicher werden gebaut. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, in die Kapazitätsausschreibung reinzugehen und da relativ niedrige Kosten dafür aufzurufen. Und Felix Mattes hat in seiner Keynote ja gesagt, also wir müssen uns mal bei dem ganzen Thema Kosten der Kraftwerksstrategie vielleicht auch ein bisschen beruhigen. Er hat das irgendwie vorgerechnet, wenn man jetzt mal auf schon stattgefundene Kapazitätsausschreibungen in anderen Ländern eingeht oder guckt, was kam dabei rum. Und man hat so eine Größenordnung von 50 Euro pro Kilowatt, wenn man das mal hochrechnen auf die ersten 10 Gigawatt, die in Deutschland dann ausgeschrieben werden sollen, dann sind das jährliche Kosten von 500 Millionen Euro. Er hat das also eigentlich relativ klein geredet. Da war aber Georg Gallmetzer überhaupt nicht damit einverstanden, weil er eigentlich klar gemacht hat, naja, also auch 500 Millionen Euro sind ja irgendwie Kosten, auch wenn der Gesamtstrommarkt ein viel größeres Volumen hat. Und wir haben die Möglichkeit, mit einer Technologie wie Speichern diese Kosten runterzudrücken. Aber so wie das bisher angelegt ist, wird das halt höchstwahrscheinlich gar nicht stattfinden können. Und das macht er an den sogenannten Derating-Faktoren auch fest. Über die haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Also das ist im Prinzip ein Maßstab für Versorgungssicherheit. Und den setzt der Gesetzentwurf bei Gaskraftwerken relativ hoch an, weil auch in einer Dunkelflaute können Gaskraftwerke Strom liefern. Speicher haben natürlich einfach eine zeitliche Begrenzung und Georg Gallmetzer hat sich vor allem darüber geärgert, dass in Deutschland Batteriespeicher bei 58% angesetzt werden und das gilt dann auch für einen 10-Stunden-Speicher, der auch mal in einer Dunkelflaute helfen kann, weil er auch gesagt hat, in den vergangenen Jahren waren 95% der Dunkelflauten waren gar nicht länger als 10 Stunden. Und er sagt, das ist so ein Wert, der wird in anderen Ländern eher bei 4 Stunden Speichern angesetzt, also bei Anlagen, die weitaus weniger zur Versorgungssicherheit beitragen können. Und das ist natürlich einfach ein Nachteil in den künftigen Auktionen. Und das hat er mir dann auch im Nachgang zur Veranstaltung nochmal dargelegt, dass er sagt, das ist echt ein Nachteil und wir produzieren hier unnötige Kosten. Und er verweist auch so ein bisschen darauf, ja, wir diskutieren doch auch über die Bezahlbarkeit der Energieversorgung. Aber hier bei diesem Thema, bei den Kraftwerksausschreibungen, steht die Versorgungssicherheit über allem und die Bezahlbarkeit fällt aus seiner Sicht so ein bisschen hinten runter.
Ja, und was so ein bisschen hinten runterfällt, da hat er ja auch recht, da werden wir vielleicht gleich auch nochmal im Zusammenhang mit dem Bundeskartellamt drauf eingehen, ist das Thema Technologieoffenheit, was natürlich gerade von Unionsseite immer so hochgehalten wird. Er sagte sinngemäß, das dürfe, die dürfe nicht nur gelten, wenn es passt und wenn man E-Fuels für den einen Porsche-Fahrer noch irgendwie haben möchte. Ich musste dann direkt an einen ehemaligen Finanzminister denken an der Stelle. Das ist natürlich ein Argument. Ne? Also entweder man macht es grundsätzlich technologieoffen oder man trägt es zumindest nicht ständig vor sich her.
Absoluten Punkt. Also ich glaube, dieses Gesetz enthält so viele Detailregelungen, dass es von Technologieoffenheit wirklich weit entfernt ist. Es gab noch mal eine leichte Verbesserung jetzt. Das hatte auch Kai Lobo vom Stadtwerkeverband VKU noch mal angemerkt. Der VKU hatte vorher beklagt, dass Gasmotoren bei den ersten Auktionen gar keine Rolle spielen sollten. Das hat sich jetzt tatsächlich noch mal geändert. Da ist das Gesetz noch mal etwas weicher, kann man sagen, an der Stelle geworden, sodass auch kleinere Anlagen mit reinkommen. Trotzdem der VKU, auch andere Verbände wie der BDW oder eben das Bundeskartellamt, was du gerade angesprochen hast, die befürchten schon, dass die Ergebnisse der Auktionen im Erzeugungsbereich zu einer verstärkten Oligopolisierung oder sogar Monopolisierung führen könnten, weil so wie die Bedingungen momentan sind, sind sie relativ spitz auf möglicherweise einzelne Akteure und einzelne Standorte zugeschrieben, sodass da der Wettbewerb am Ende ziemlich hinten runterfallen wird.
Genau, der VKU, der warnt ja jetzt schon länger vor Marktkonzentration und fordert eine Begrenzung der Zuschlagsmenge. Vielleicht noch ganz kurz am Rande, eine gute Nachricht gab es auf den Berliner Energietagen dennoch für den VKU, und zwar KWKG-Verlängerung soll im zweiten Halbjahr dann endlich kommen. Das hat der Chef der Stromabteilung vom Bundeswirtschaftsministerium, Christian Schmidt, bekannt gegeben. Er kündigte auch ein neues Förderprogramm für Wasserstoffumrüstung von Gaskraftwerken dann fürs kommende Jahr an. Also das kommt dem VKU entgegen, aber grundsätzlich ja, fürchtet der Stadtwerkeverband, du sagst es, ein Oligopol bei neuen Kraftwerken mit möglichen Folgen für höhere Strompreise. Und das befürchtet auch das Bundeskartellamt, das jetzt in einer Stellungnahme erneut den Entwurf in dieser Hinsicht kritisiert hat. Also dem fehlen einfach die Maßnahmen gegen Marktkonzentration. Das Kartellamt hat ja bereits Ende 2025 vorgeschlagen, die Zuschlagsmenge pro Anbieter auf 10% zu begrenzen, um eben bestehende Erzeugungsmonopole nicht weiter zu verfestigen. Und da sieht es jetzt keine wirklichen Verbesserungen. Leichte Verbesserungen, also die Teilnahmebedingungen sind etwas weniger restriktiv und es gibt einen etwas größeren Kreis an potenziellen Bietern, aber so richtig durchschlagen eben noch nicht. Also faktisch gäbe es unter anderem auch eine Bevorzugung bestehender Kraftwerksstandorte. Und das passiert eben dadurch, dass Bewerber bereits bei Ausschreibung einen bestehenden oder zugesagten Netzanschluss nachweisen müssen. Und das ist halt meist bei Kohle- und Atomkraftwerksstandorten der Fall. Das heißt, die etablierten Stromkonzerne, die erhalten ja einen strategischen Vorteil und neue Marktteilnehmer werden tendenziell benachteiligt. Das betrifft insbesondere Batteriespeicher.
Wenn man dem Vorschlag des Bundeskartellamts dann nochmal folgt und auf die ersten beiden Auktionen drauf guckt, da geht es ja jeweils um 4,5 Gigawatt. Wenn davon ein Unternehmen nur 10% haben dürfte, dann wären das 450 Megawatt. Das wäre im Prinzip so die Größe eines mittelgroßen Gas- und Dampfturbinenkraftwerks. Und das würde dann bedeuten, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie RWE oder EnBW mit einem Zuschlag dann auch bedient wäre und mehr würde dann da nicht passieren. Und genau das fordert das Bundeskartellamt, aber genau das ist eben im Gesetzentwurf so nicht drin. Das heißt also, diese Unternehmen könnten im Extremfall sogar sich die kompletten 4,5 Gigawatt sichern.
Auch das Bundeskartellamt möchte mehr Technologieoffenheit, nicht nur für Porsche-Fahrer.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Aber es gibt natürlich noch einen weiteren Streitpunkt, der auch weiter anhält. Und das ist die sogenannte Südquote, die ja durchaus auch eher Westquote heißen sollte. Also es geht um eine Bevorzugung von Kraftwerksstandorten in diesem sogenannten netztechnischen Süden, der irgendwie ja für für sich genommen ein Fehlbegriff ist, weil der auch quasi gesamt Nordrhein-Westfalen mit abdeckt. Auch da wird weiter drum gestritten. Auch da melden sich die Energieverbände und sagen, wir brauchen natürlich auch neue Kraftwerksstandorte im Norden und Osten. Das haben auch die Übertragungsnetzbetreiber durch zahlreiche Berechnungen klar gemacht. Wir haben empfohlen, es sollte eine Aufteilung zwischen 2/3, die eher im Süden und Westen dann verortet sein sollten, und 1/3 im Norden und Osten. Aber genau das ist auch wiederum so nicht im Gesetz enthalten. Es gibt zwar eine Südquote, das heißt ein Bonus für 2/3 der Ausschreibungsmenge für Anlagen im Süden und Westen. Aber darüber hinaus, das letzte Drittel ist eben dann nicht für den Norden und Osten reserviert, sondern da kommt wieder ein freier Wettbewerb. Einerseits gut für möglicherweise für die Kosten, die das Ganze verursacht, aber vielleicht gar nicht so gut für die Versorgungssicherheit, denn auch im Norden und Osten werden neue Kraftwerke gebraucht.
Genau, also nach der derzeitigen Regelung könnte es eben passieren, dass dank Südbonus 2/3 in den netztechnischen Süden gehen und das letzte Drittel aber dann auch noch. Das heißt, der Norden und der Osten gehen können theoretisch recht schnell leer ausgehen. Kai Lobo vom VKU fordert deswegen einen Nord- und Ostbonus. Und das wäre wohl auch ganz im Sinne der LEAG, die schon deftige Briefe schreibt deswegen, weil es ja andere Zusagen gegeben hat.
Na, der ostdeutsche Kraftwerksbetreiber, der geht ganz schön auf die Barrikaden jetzt in den letzten Tagen. Das hat natürlich auch eine Vorgeschichte, nämlich Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche war im vergangenen August an einem Kraftwerksstandort der LEAG in der Lausitz und hat dort relativ klar gemacht, dass sie dafür sorgen möchte, dass die Ausschreibungsbedingungen so ausgestaltet sind, dass auch Kraftwerke in den Osten kommen. Das hat sie dem Unternehmenschef Adi Rösch damals auch vor den Journalisten, und ich war einer davon, eigentlich deutlich versichert. Und jetzt kommt es anders und das stößt bei der LEAG ganz schön auf. Es soll ja Podcasts geben, wo Menschen Papiere in die Höhe halten. Ich mache das auch gerade. Wir haben hier nämlich einen Brief der LEAG an das Bundeswirtschaftsministerium, aber auch an die Ministerpräsidenten und auch an Kanzler Friedrich Merz, und der hat das schon in sich, würde ich mal sagen, weil da steht schwarz auf weiß geschrieben, unsere Geduld ist am Ende und wir erwarten Redlichkeit. Und das ist natürlich schon echt ein harter Vorwurf, ja, wenn man da die Redlichkeit abspricht, und sie verweisen eben darauf, dass Katharina Reiche vor Ort war und eigentlich klar gemacht hat, es werden auch Kraftwerke in den Osten kommen, und die sehen jetzt eigentlich tatsächlich ihre Fälle davonschwimmen. Und sie verbinden das implizit auch vielleicht auch mit so einer gewissen Drohung, weil sie verweisen dann nochmal darauf, dass die Ministerin ja früher auch Mitglied war einer sogenannten Kohlekommission, die ja auch einen Endpunkt für die Kohleverstromung gesetzt hat. Und es ist so in dem Brief nicht geschrieben, aber man kann durchaus daraus lesen, wenn wir keine Gaskraftwerke im Osten haben, dann müssen wir halt die Kohlekraftwerke weiter betreiben. Und damit steht der Kohleausstieg in Frage.
Das war ja auch ganz kurz ein wenig Thema dann auf den Berliner Energietagen. In der Veranstaltung zur Kraftwerksstrategie stand die These im Raum, dass wir auch nochmal eine Diskussion um Kohle bekommen werden.
Da dürfen wir gespannt sein, ob wir die kriegen. Dann beenden wir erstmal den Blick auf unsere Veranstaltung bei den Berliner Energietagen und kommen zu einer anderen Veranstaltung mit einem ganz ähnlichen Namen. Ron, dafür bist du heute eigentlich ja auch mit dabei, nämlich zu den Göttinger Energietagen. Nicht Tagen, sondern zur Göttinger Energietagung, so ist es richtig.
Genau.
Man könnte so ein bisschen als Klassentreffen der Bundesnetzagentur mit vielen Regulierungsenthusiasten vielleicht bezeichnen. Und wer den Podcast hier verfolgt, der weiß, du bist eigentlich mittlerweile auch zu so einer Art Regulierungsenthusiast geworden. Du hast es dir auf jeden Fall nicht nehmen lassen, bei der Veranstaltung dabei zu sein. Die Bundesnetzagentur steht ja gerade mitten in der großen Netzentgeltreform. Ich vermute, es gab richtig viel zu diskutieren, aber es ging eben nicht nur um Netzentgelte, sondern noch weitere Themen. Was haben die Cracks der Regulierung denn so diskutiert in Göttingen?
Es ist eigentlich ganz spannend. Wie du schon gesagt hast, gibt es ja gerade zwei große Regulierungsvorhaben, der NEST-Prozess, der im Grunde schon jetzt am Ende angelangt ist, und Agnes, wo wir gerade immer noch mittendrin sind. Das stand aber gar nicht im Vordergrund. Also eigentlich wurde die Regulierung auf dem Regulierungskongress komplett außen vor gelassen, und es wurde auch seitens der Bundesnetzagentur immer wieder darauf hingewiesen, dass es darum gar nicht gehen soll. Denn die 17. Göttinger Energietagung hatte zum Thema Schlüssel zum Erfolg: Was macht Stromnetze Energiewende tauglich? Das war die Frage. Also es ging darum, wie bekommen wir es denn hin, dass unsere Stromnetze für die Energiewende aufgestellt sind? Das sind erstmal keine Regulierungsthemen, auch wenn sich dann während der Diskussion immer wieder gezeigt hat, dass es natürlich alles zusammenhängt. Aber tatsächlich ging es relativ wenig um Regulierung. Worum ging es dann? Also das ganz große Problem bleiben die Netzanschlussbegehren. Darüber haben wir ja gerade auch schon besprochen. Das ist Thema Nummer eins. Die Situation haben wir hier im Podcast und auch im Energate Messenger schon wirklich sehr oft besprochen. Aber es gibt diese riesige Menge an Netzanschlussbegehren. Da tut sich ja gerade was. Es gibt das Reifegradverfahren der Übertragungsnetzbetreiber, was dem ein bisschen entgegenwirken soll. Es gibt jetzt mittlerweile doch auch ein paar Verteilnetzbetreiber, die versuchen, das Verfahren umzustellen. Aber es wurde ganz deutlich: Das bleibt das größte Problem für alle Anschlusspetitenten, einfach ans Netz kommen. Das ist das Problem. Es gibt den Andrang, es wollen ganz viele ans Netz, aber das zu organisieren, wie es fair und diskriminierungsfrei geregelt wird, das ist eine Riesenherausforderung. Und es gab da jetzt auch keine Lösung, die gefunden wurde, wo alle gesagt haben, das ist die Lösung, damit können wir alle leben, sondern das Fazit war ganz klar: Wir müssen da im Austausch bleiben, wir müssen reden, wir müssen diskutieren, wir müssen koordinieren, und die Dream-Lösung, mit der alle dann happy sind, die gibt es einfach Stand jetzt gerade nicht.
Na, auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber hat sich ja zur Ablösung des bisherigen Windhund-Verfahrens, das einfach einer Schlange am Bierstand im Stadion quasi gleicht. Alle stellen sich hintereinander an, obwohl das ist dann, glaube ich, eher ein englisches Stadion als ein deutsches, da steht eher eine bunte Haufe, eine Traube. Aber das Windhund-Verfahren soll abgelöst werden eben durch dieses Reifegradverfahren, was natürlich aufwendiger ist, weil die Netzbetreiber tatsächlich eben in die Projekte wirklich reingucken müssen und dann tatsächlich Entscheidungen treffen müssen anhand des Status, wie weit sind die Projekte, was haben die sich schon gesichert, wie wahrscheinlich ist die Realisierung dieser Projekte. Das Netzpaket des Bundeswirtschaftsministeriums schlägt ja vor, dass das auch auf die Verteilnetzbetreiber übertragen werden könnte, aber die sind da immer noch ein bisschen kritisch, ne? Also so richtig Fans davon sind die noch nicht.
Ja, das war vielleicht einer der Aha-Momente, die für mich auf dieser Tagung mitgegangen sind. Also es war auch ein Vertreter vom BMWE da, und der hat das Netzpaket, oder so wie er es nannte, das Netzanschlusspaket, das hat er nochmal sehr betont, dass es nicht das Netzpaket ist, sondern dass es das Netzanschlusspaket ist, vorgestellt. Und da ging es unter anderem auch darum, dass Verteilnetzbetreiber priorisieren oder auch depriorisieren dürfen. Und das war der Punkt, der bei der Vorstellung eigentlich am meisten auf Widerstand gestoßen ist. Also der Redispatch-Vorbehalt, er wollte das Wort gar nicht in den Mund nehmen, weil er hat eigentlich damit gerechnet, dass jetzt ganz viel Kritik auf ihn einprasseln würde. Das war aber relativ überraschend. Also da gab es gar nicht so viel Kritik, obwohl auch relativ viele Teilnehmer aus dem Umfeld der Anschlussnehmer dabei waren. Also es waren nicht nur Netzbetreiber auf dieser Veranstaltung. Da gab es aber relativ wenig Widerstand beim Redispatch-Vorbehalt. Aber diese Priorisierungsforderungen an die Verteilnetzbetreiber, das stieß durchaus auf Widerstand. Vor allem eine Vertreterin vom BNE hat da gesagt, dass sie da ganz große Bauchschmerzen hat, und auch der BMW-Vertreter, dessen Name mir gerade entfallen ist, es tut mir sehr leid, der hat gesagt, ja, das ist natürlich eine Lösung, die man nicht unbedingt haben möchte, aber er hat dann auch gefragt, wer soll es denn sonst machen? Also wer hat das Know-how, das überhaupt zu machen? Wer soll denn darüber entscheiden, wenn nicht die Netzbetreiber? Und da hat sich dann auch so ein bisschen wieder der Raum gelegt, die Stimmung hatte sich da so ein bisschen gelöst, weil es konnte dann auch keiner einen besseren Vorschlag machen. Also ein sehr, sehr viel diskutiertes Thema, auch am Abend ging es auch nochmal darum, aber ich hatte dann so das Gefühl, ja, so die Traumlösung gibt es nicht. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist kompliziert.
Das ist ja so ein heißes Kartoffelspiel, wenn man ehrlich ist, oder? Also ich sehe wirklich bei dieser Diskussion die heiße Kartoffel immer durch den Raum fliegen, zumindest bei den Veranstaltungen, die ich da bisher begleiten durfte, war das doch durchaus immer so, dass die Netzbetreiber gesagt haben, naja, irgendjemand muss es ja irgendwie festlegen. Wir können das nicht festlegen. Die wünschen sich im Prinzip eine Art Priorisierung Digitalisierungsliste. Und so wie du gerade wiederum gesagt hast, dann gucken das BMWE in Berlin und die Bundesnetzagentur in Bonn gucken sich an und sagen, naja, also, aber keiner ist doch so nah an den Projekten wie ihr. Also müsst ihr euch doch damit beschäftigen. Wir können auch keine Standardlösung für alle vorschlagen, weil die Netze natürlich auch sehr unterschiedliche Eigenschaften für sich genommen haben. Ein städtisches Netz, das vielleicht mit Rechenzentren konfrontiert ist, ist ganz anders als ein ländliches Projekt, das viel erneuerbare Energien hat. Und es gibt ja auch nicht überall die Engpässe. Aber das ist immer noch so ein Prozess, der wirklich schon irgendwie nach einer Festlegung verlangt. Denn wenn sich dann mal ein Unternehmen vorwagt, wie das Bayernwerk, zum E.ON-Konzern gehören, die jetzt irgendwie vorgeschlagen haben, naja, also wir machen eine Priorisierung. Wir könnten uns vorstellen, an die erste Stelle die Industrie zu setzen, dann die Rechenzentren und dahinter die Speicher. Gibt es sofort auch einen Aufschrei? Zu Recht kann man vielleicht auch sagen, ne? Weil was rechtfertigt das? Und andererseits ist es natürlich auch mit einem großen Klagerisiko verbunden, weil es gibt eben eine klare Anforderung an die Netzanschlussverfahren. Sie müssen nämlich diskriminierungsfrei sein. Und in dem Moment, wo ein Netzbetreiber willkürlich festlegt, ich bediene zuerst mal nur die Industrie, ist da sofort ein großes Klagerisiko. Also deshalb sehe ich dann schon auch eigentlich die heiße Kartoffel wieder Richtung Berlin und Bonn fliegen. Irgendjemand muss es festsetzen.
Auch deswegen, weil wir über 800 Verteilnetzbetreiber haben, jeder da seinen eigenen Regulierungsrahmen setzt. Also ein paar Leitplanken wären schön, oder?
Das ist natürlich auch so ein großes Thema, ne? 850 Netzbetreiber, alle machen ihr eigenes Ding. Es gibt den großen Wunsch nach Standardisierung, Vereinheitlichung, Kooperation. Das war auch so eins der Themen, was ich mitgenommen habe von dieser Tagung. Da gibt es ganz viele Rufe, dass man doch untereinander besser zusammenarbeiten soll, dass man sich besser austauschen soll, dass man Technik untereinander austauscht, dass man Technik vereinheitlicht, dass man halt nicht irgendwie in Deutschland 100 verschiedene Ortsnetzstationen hat. Da gab es dann eine BDEW-Vertreterin, die gesagt hat, dass es ein Projekt gibt, wo man identifizieren konnte, dass man eigentlich nur 6 Ortsnetzstationen in Deutschland braucht. 6 braucht man dann schon, weil die halt verschiedene Funktionen haben. Eine ländliche Ortsnetzstation ist was anderes als eine städtische Ortsnetzstation. Aber 6 wäre schon mal deutlich besser als 100. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, die man halt durchspielen kann.
Und eine gewisse Standardisierung und Normierung wäre ja auch nötig, um endlich auch die Digitalisierung der Netze weiter voranzubringen. Weil auch da, gucken wir wieder, 866 Stromverteilnetzbetreiber.
Genau.
Wenn da jeder sein eigenes Süppchen macht, da mangelt es natürlich an allem, ne, an Dienstleistern, die da unterstützen, an verfügbarer Technologie möglicherweise auch. Also auch da würde natürlich eine Kooperation und eine Zusammenarbeit vielleicht einiges beschleunigen, weil auch da haben wir immer noch große Defizite.
Ja, definitiv. Achim Zerres von der Bundesnetzagentur hat da sehr ernüchternde Zahlen mitgebracht. Die Bundesnetzagentur ist ja gerade im Prozess, auch die Qualitätsregulierung neu aufzustellen. Und da geht es ja unter anderem den Aspekt, die Energiewendekompetenz abzufragen. Und da sind jetzt die Ergebnisse für 2024 zurückgekommen und eine Zahl, die mich da doch ein bisschen erschrocken hat, war zum Beispiel, dass 405 Verteilnetzbetreiber angegeben haben, in der Niederspannung noch überhaupt keine Netzzustandsdaten echtzeitnah an zentraler Stelle zu erheben. Also das ist, glaube ich, schon so eine Zahl, die einen so ein bisschen Sorgen machen muss. In der Hochspannung sieht es ein bisschen besser aus, da waren es 6 Netzbetreiber, aber da reden wir halt auch trotzdem noch von 0%. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Eine andere Zahl, die auch für so ein leichtes Raunen gesorgt hat, war, dass auf allen Spannungsebenen, also jetzt nicht nur auf der Niederspannung, 2024 weniger als 20% der Netzbetreiber eine Software zur automatisierten Netzplanung genutzt haben. Also ich glaube, da sieht man, was die Digitalisierung angeht, da ist noch viel Luft nach oben und da muss sich auch was tun. Und das Spannende ist eigentlich, wir haben dann auch gesehen, es gibt ja schon ganz viele Projekte, ganz viel Software, ganz viele Unternehmen, die genau das anbieten. Also es mangelt eigentlich nicht an Möglichkeiten, das zu lösen, sondern es mangelt an der Umsetzung derzeit noch.
Okay, darin versteckt sich dann immerhin doch wenigstens eine kleine positive Nachricht. Und mit positiven Nachrichten gehen wir eigentlich ja immer ganz gerne aus dem Podcast. Und da habe ich vielleicht noch eine zu verkünden, denn wir haben es eingangs gesagt, die heutige Podcast-Folge erscheint am 8. Mai. Und an diesem Tag davor und danach erscheinen noch weitere Folgen des Energate Podcasts, nämlich in einem neuen Format, im Format Nachgefragt. Wir haben bei den Berliner Energietagen zusammen mit den Berliner Energietagen eine Interviewserie im Podcast gestartet. Wir haben mehrere Gäste zu Gast gehabt, mit denen wir über sehr unterschiedliche Themen gesprochen haben. Den Auftakt hat Silke Bockstedt gemacht vom Sinus-Institut, mit der wir über die Meinungsveränderung zur Klimapolitik, zur Bedeutung des Klimawandels und der Wichtigkeit in der Bevölkerung gesprochen haben. Und es werden noch weitere Folgen erscheinen bis zum Wochenende. Und das ist der Auftakt für ein neues Format. Wir werden also künftig zusätzlich zum News Update, wir werden das News Update nicht ersetzen, immer mal wieder vereinzelte Gäste bei uns im Podcast haben, zu einem Gesprächspodcast. Und wer glaubt, dass er ein gutes Thema hat, das unbedingt bei uns im Podcast mal erscheinen kann, der darf sich natürlich auch gerne bei uns melden. Und künftig gibt es dann eben den Energate Podcast noch häufiger als bisher, nicht nur einmal die Woche, sondern zusätzlich vorerst noch alle zwei Wochen im Gesprächsformat Nachgefragt. Ich freue mich sehr darauf. Dann ihr zwei, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Hat Spaß gemacht, in dieser Konstellation wieder über die aktuellen Themen zu sprechen, und ich freue mich schon auf die nächste Folge in der kommenden Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Tschüss, bis dann, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.